Herzlich willkommen zu unserem E.T. Hoffmann Podcast. In unserer heutigen Ausgabe geht es um die Erzählung Der Sandmann von E.T. Hoffmann, eine Erzählung, die E.T. Hoffmann 1816 publiziert hat. Und unser Gast in der heutigen Ausgabe ist Wolfgang Metzner. Herzlich willkommen. Wolfgang Metzner gehört dem Bamberger Stadtrat an. Er ist der dritte Bürgermeister der Stadt Bamberg und Vorsitzender im Kultursenat. Und er ist Lehrer für die Fächer Deutsch, Geschichte, Politik und Gesellschaft an dem musischen E.T.H. Hoffmann Gymnasium, das es ja hier in Bamberg gibt. Und Wolfgang Metzner engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich für eine Fülle von Vereinen und Initiativen im Bereich Bildung, Sport, Fürsorge und Kultur. Ja, Herr Metzner, herzlich willkommen. Was ist für Sie so aus Ihrer persönlichen Sicht und Lektüre-Erfahrung das Besondere an dieser Erzählung? Oder warum ist es diese Erzählung, die Sie uns für heute vorgeschlagen haben?
Die habe ich natürlich vorgeschlagen, weil ich sie oft mit Schülern und Schülerinnen lese in der Oberstufe und ich da schon das Gefühl habe, dass die Schülerinnen Interesse dafür haben und auch durchaus interessante Bezüge zur Gegenwart oder zu ihrem eigenen Leben hier herstellen können. Ich habe mir da die letzten Tage durchaus Gedanken gemacht und die Schülerinnen und Schüler können vielleicht bestimmte Motive, nenne ich es jetzt mal, die im Sandmann vorkommen, gut nachvollziehen.
Also das ist ja überraschend, weil es ja ein 200 Jahre alter Text ist.
Aber es geht einerseits ja um eine schwierige Sohn-Vater-Beziehung, überhaupt über die Beziehung eines Menschen zu seiner Umwelt und es kann ja gerade in der Jugend ja sich spiegeln, wenn die Jugendlichen versuchen, aus dem Elternhaus sich ja auszuleben, wegzugehen vom Elternhaus oder auszubrechen, sagt man vielleicht besser, ohne natürlich dasselbe zu verlieren. Aber oder auch Schwierigkeiten mit den sogenannten Erziehungsberechtigten, ja, können sich da widerspiegeln.
Auch so ein Eintritt in die Gesellschaft, ne?
Wenn man diese Isolation, die ja der Protagonist durchaus zu seiner Umgebung teilweise herstellt.
Also, da haben wir viel Gesprächsstoff, aber vorweg würde ich gerne noch die Erzählung kurz zusammenfassen, den Inhalt wiedergeben, was bei Der Sandmann nicht so einfach ist, weil wir ja im Grunde diese Erzählung immer nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennen. Das ist nicht wie bei einem Roman aus dem Realismus, sondern das ist eine Erzählung, die aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird oder eine Handlung. Aber ich versuche es trotzdem mal. Im Mittelpunkt steht der Physikstudent Nathanael, also ein Student, aber jemand, der auch künstlerische Neigungen hat. Der Ort der Handlung ist eine kleine Universitätsstadt. Nathanael hat eine Verlobte, sie heißt Clara. Und diese Beziehung der beiden, die durchzieht diesen Text tatsächlich auch. Seine Geschichte von Liebe, aber auch von Entfremdung, muss man sagen. Im Vordergrund stehen natürlich die Ereignisse. Bei Nathanael tritt eines Tages der Händler Coppola ein, der mit physikalischen Objekten handelt. In ihm glaubt Nathanael einen gewissen Coppelius wiederzuerkennen, der Schreck seiner Kindheit war, nämlich ein Freund des Vaters, den Vater, den wir ja gerade schon angesprochen haben, der diesen, den Vater, in dunkle Machenschaften verstrickt hat und sogar für seinen Tod verantwortlich ist. Glaubt zumindest Nathanael. Wie es wirklich ist, wissen wir im Grunde nicht. Und zwar hat sich das so zugetragen. Nathanael als Kind, jetzt ist er wie gesagt Student, er erzählt das in der Rückblende, musste sich immer entfernen abends, wenn Coppelius im Haus erschien. Und zwar vorher, damit Coppelius unerkannt bleibt. Nathanaels Mutter sagte dann immer, dass der Sandmann kommt. Im Grunde eine bloße Redensart, um zu sagen, es ist jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Für Nathanael jedoch verband sich die Figur des Sandmanns mit dem über Jahre unbekannten Gast, also dem Coppelius. Zusätzlich erzählte ihm seine Amme gruselige Geschichten über eine Figur des Sandmanns, was sich in Nathanaels konkreten Fall, in seinem kindlichen Gemüt, mit diesem Gast verknüpft hat. Warum aber sollte Coppelius unerkannt bleiben? Er und Nathanaels Vater beschäftigten sich mit alchemistischen Experimenten, vielleicht verbotenen, zumindest gefährlichen Experimenten, und am Ende stirbt ja der Vater bei einer Explosion, aber die genauen Umstände kommen nicht ans Licht. Ob also nun dieser Händler Coppola wirklich der Coppelius aus der Kindheit ist, der jetzt nach Jahren wiederkehrt, bleibt unklar. Die Frage scheint im Fortgang der Erzählung für Nathanael erstmal auch gar keine Rolle zu spielen, denn seine Aufmerksamkeit ist jetzt ganz und gar von Olympia in Beschlag genommen. Olympia ist, wie zunächst alle glauben und auch Nathanael, die Tochter des neuen Physikprofessors namens Spallanzani. Wie es der Zufall will, kann Nathanael von seinem Zimmer in Spallanzanis Wohnung schauen, wo er Olympia beobachten kann. Und jetzt kommt wieder der Händler Coppola ins Spiel, der auch Ferngläser verkauft. Kaum kann Nathanael Olympia durch das seltsame Glas beobachten, das er von Coppola hat, ist er noch stärker gebannt von ihrer Erscheinung. Bei einem Ball tanzt er sogar mit ihr, er verliebt sich, er sieht in ihr seine Seelenverwandte. Währenddessen entfremdet er sich Clara, die im Übrigen auch für Nathanaels künstlerische Neigung gar keinen Sinn zeigt. Nun fliegt der Betrug auf. Olympia ist in Wirklichkeit ein Automat, ein künstlicher Mensch, wie wir heute sagen würden, und zwar hergestellt von eben jenem Physikprofessor Spallanzani und jenem Händler Coppola. Damit nun wird die Erinnerung an Coppelius, der ja damals schon mit seinen physikalischen Experimenten die Familie ins Unglück gestürzt hatte, reaktiviert. Auch Coppola unternimmt also diese Experimente, die jetzt zur Erschaffung eines künstlichen Menschen geführt haben. Nathanael gerät in einen Anfall von Tobsucht und Wahn und stürzt sich in den Tod. Clara kann sich vor dem Wahnsinnigen gerade so retten. Sie findet später ihr Glück in einer ruhigen bürgerlichen Existenz. Ja, was für ein Inhalt. Und trotzdem sagen Sie, dass damit können Schülerinnen und Schüler und junge Menschen was anfangen.
Weil der Inhalt nicht 200 Jahre alt ist, wenn wir uns das anhören. Tiefe Traumata bei einem Jugendlichen, ja, die Vorwegnahme im Prinzip der Freudschen Psychoanalyse im 19. Jahrhundert. Herr Freud hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gelebt, aber Hoffmann denkt sowas mit, denkt Probleme mit, die Menschen haben können aufgrund eines Traumas, hier der Begegnung mit dem sogenannten Sandmann. Wir haben ja mit dem Sandmann immer eher positive Verbindungen, wenn wir so die alten DDR-Sandmännerchen uns anschauen. Aber auch die Olympia. Erst vor wenigen Wochen habe ich gelesen, dass in Japan sich ein junger Bürger dort mit einem, mit einem Computer verheiratet hat, mit einer Illusion dort und nicht mit einem Menschen. Also das mag völlig irrsinnig klingen, ist es ja oftmals auch, aber es zeigt, dass er auch da im Zeitalter der Industrialisierung, in der Fortentwicklung der Technik einiges sich in seiner Fantasie vorstellen konnte und auch die Täuschung von Menschen. Ich meine, wie viele Menschen werden heute getäuscht durch die Medien, durch ihre Umwelt, reden sich irgendetwas ein, was sie vielleicht sehen möchten, ohne dass das wirklich da ist.
Ja, und diese Täuschung, die finden wir ja wirklich auch in der Erzählung, denn es ist ja gar nicht so, dass Nathanael jetzt als einziger verblendet wäre und in Olympia einen echten Menschen sieht, sondern alle werden getäuscht von diesem Spallanzani, der im Grunde so eine Art, ja, also er manipuliert im Grunde die Masse. Er sagt ja allen, das sei seine Tochter. Und bei dem Ball, der da ja sozusagen auch ein bisschen der Höhepunkt der Erzählung ist irgendwie, dieser große gesellschaftliche Anlass, merkt keiner, dass Olympia gar kein echter Mensch ist. Man wundert sich, warum sie etwas seltsam zuckt. Und dann fliegt es eben auf.
Aber das sehen wir doch, ja. das ist dieses Bild des Menschenfängers im negativen Sinne, das wir heute in den Medien treffen, das wir in der Politik treffen, das wir leider überall auf der Welt treffen, dass sich Menschen Menschenfängern, nenne ich es noch einmal, anhängen, sei es in Sekten, sei es in politisch extremen Gruppierungen. Ja, schauen wir hier nach Deutschland, wenn wir die Reichsbürgerbewegung haben und Ähnliches. Das sind alles Menschen, die indoktrinieren, die beeinflussen. Das macht hier der Vater von Olympia, wenn ich es so nennen darf, aus Eigensinn. Wir wissen auch nicht so genau, wieso er das eigentlich macht. aber er beeinflusst die Menschen. Und Beeinflussung von Menschen ist heute ein stärkeres Motiv als noch zu Hoffmanns Zeiten, wenngleich es natürlich diese damals auch schon gegeben hat.
Ja, ja. Hoffmann hat ja mehrere solche Figuren. Da gibt es noch den Magnetiseur, der ja auch in die Seelen seiner Patienten hineinschaut. Also diese Idee, Magnetismus, einen magnetischen Rapport herzustellen, wie das damals hieß. Also da hat Hoffmann, jetzt mal abgesehen von dieser Nathanael-Geschichte, wirklich die ja, gesellschaftliche Dinge sehr stark vorweggenommen.
Er schaut tief in die Seele von Menschen rein. Ja? Nicht nur des Kindes, natürlich auch seiner Partnerin, die nicht mehr damit zurechtkommt, wie er jetzt lebt. Ja? Von der entfremdet er sich ja auch und sie weiß keine Erklärung, wieso es so ist. Und ich glaube, das können junge und alte Menschen nachvollziehen. Weil solche Probleme können in einer Partnerschaft entstehen, die können in einer Freundschaft entstehen. Und da kann man dann auch weiterspinnen. Wie würde ich mit dem Problem umgehen? Ja? Wobei natürlich man auch immer im Hinterkopf behalten muss, dass E.T.A. Hoffmann schon auch bewusst fantastische Literatur schreibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weswegen ich in meiner Anfangszeit im Kontakt mit E.T.A. Hoffmann nicht gleich etwas anfangen konnte, weil ich kein guter Freund von Fantasy-Lektüre bin, außer bei Harry Potter. Aber sonst brauche ich da meine Zeit, aber der Sandmann ist da schon was Besonderes.
Aber die Schauerromantik ist auch Harry Potter mit E.T. Hoffmann
natürlich
ein bisschen verbunden.
Genau.
Beim Sandmann weiß man ja gar nicht, soll man das als fantastische Erzählung annehmen? Im Grunde ja nicht so sehr.
Oder als Thriller vielleicht oder Horror oder es
oder
ist alles mit drin. Ja.
Psychologische Studie.
Das würde mir am nächsten liegen.
Ich wollte noch fragen, die Clara, ist das eine, wie würden Sie es sehen, ist das eine positive Gegenfigur zu Nathanael oder ist sie Sympathieträgerin oder ist sie eigentlich oder gibt es eigentlich gar keine also natürlich ist Nathanael auch ein Sympathieträger, aber zum Schluss bedroht er ja Clara auch, er will sie im Grunde mit sich vom Turm stoßen. Also er ist eine tragische Figur. Was ist mit Clara?
Na, Clara ist erstmal, würde ich sagen, die Partnerin, die sich sehr wohl auch Sorgen macht. Eine Zeit lang. Was ist eigentlich mit meinem Partner los? Auch wenn er fort von ihr ist, er geht ja nach Italien und dann macht sie sich Sorgen. Sie möchte, glaube ich, schon Kontakt zu ihm. Er kommt ja dann auch wieder heim, aber da nimmt sie Veränderungen wahr. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass sie unsicher ist, dass sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Ob sie jetzt eine positive Figur ist, in dem Sinn ja, weil sie helfen möchte, so habe ich zumindest das Gefühl, aber sie ist halt dann auch überfordert, was ich sehr gut nachvollziehen kann.
Ja, und am Ende, das ist ja das Schlussbild, ist auch so ein bisschen die Frage, wie kommt Hoffmann, der Autor, dazu, dieses Schlussbild zu kreieren? Und zwar ist das Schlussbild ja, gut, Nathanael leider ist tot, aber man sieht also vom geistigen Auge Clara mit ihren Kindern auf einer sonnigen Bank sitzen und der Erzähler nennt das auch idyllisch, passt nicht sehr zu Hoffmann. Man muss den Erzähler nicht mit Hoffmann in Verbindung bringen. Hoffmann ist der Autor. Er findet eine Erzählerfigur, die ist im Grunde erstmal selbstständig. Aber trotzdem, ich glaube, wenn Hoffmann von Idylle spricht, das können wir ihm nicht so richtig abnehmen.
Also vielleicht meint er auch das wieder ironisch, sarkastisch. Das würde zu ihm passen. Und es ist natürlich ein totaler Bruch. Gerade fällt jemand vom Turm. Ich musste gerade an die Altenburg denken, wo sich Hoffmann ja auch öfters aufgehalten hat. Da fällt jemand runter, stürzt sich runter in selbstmörderischer Absicht, kann man, glaube ich, unterstellen. Und will noch jemand mit in den Tod reißen, was bei Selbstmördern leider ab und an der Fall ist. Und dann dieser Bruch, radikal. Da würde man eigentlich, jetzt wenn man das literaturkritisch sehen will, sagen, das ist doch völlig unrealistisch. Ja? Also das passt doch überhaupt nicht zur ganzen Geschichte vorher. Aber vielleicht ist es auch Absicht, um eben von dieser psychologisierenden Erzählung, die durchaus auch Thriller sein kann aus heutiger Sicht, so quasi wieder ins wahre bürgerliche Leben, haben Sie es vorhin genannt, zurückzukehren.
Mhm. Ja, der Künstler muss scheitern. Nathanael ist zwar erstmal Physikstudent, aber er hat ja diese künstlerischen Neigungen und er scheitert und die nicht künstlerischen Menschen, denen geht es im Grunde gut.
Genau. Und Hoffmann hat ja diese Erfahrungen auch gemacht, hier in Bamberg gerade, ja, wo er am Theater anfangs gearbeitet hat, da nicht so beliebt war, dann andere Probleme auch mit Frauen hatte, natürlich auch mit seinen Liebschaften unterstelle ich jetzt mal, und vielleicht, das ist vielleicht jetzt überinterpretiert, aber vielleicht fließt das alles so mit in das Werk hin.
Glaube ich auch. Es gibt ja auch diese Tagebucheinträge, genau. Zitat, also jetzt aus dem Kopf zitiert, warum denke ich so oft an den Wahnsinn? Der Wahnsinn war ja für Hoffmann auch eine Angstvorstellung, obwohl er ja medizinisch sehr gut unterrichtet war. Aber trotzdem, die Medizin war ja noch nicht so weit. Und man hat erst angefangen, sich mit dem Krankheitsbild zu beschäftigen. Da ist er einer der Ersten, der das aufnimmt. Womit wir im Grunde auch wieder bei der Psychologie sind.
Genau, in der Zeit sind Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen eher eingesperrt worden, als dass sich medizinisch damit beschäftigt
worden. Und im Grunde noch mindestens 50 Jahre lang, wenn nicht 100 Jahre.
Genau,
richtig. Ja, ja. Und also diese Sache mit der Psychoanalyse ist ja auch eigentlich unglaublich. Also selten hat ein literarischer Text so viel Resonanz gefunden in der Psychologie. Und ja, also im Grunde ist Hoffmann durch diesen Text und andere zu einem Säulenheiligen der Psychoanalyse geworden, nämlich mit Sigmund Freuds Aufsatz über das Unheimliche von 1919, wo er ja diese Worte heimlich und unheimlich miteinander in Verbindung bringt und im Grunde auch einfach sagt, dass Menschen Ängste haben, darüber sprach man ja sehr lange nicht, und dass die aus dem Innern kommen und ja, dass Angst psychische Abwehrprozesse motivieren kann, die dann wiederum zu einem Bestandteil psychischer Erkrankung werden. Also das kann man ja bei Nathanael tatsächlich schon vorweggenommen sehen.
Und schauen wir uns doch alle selbst an, oder dann kämen wir wieder zu den Jugendlichen. Ich erinnere mich als Kind, dass ich oft geträumt habe, Schlangen seien in meinem Bett. Ja, ich schlafe, Schlangen sind in meinem Bett, damit habe ich große Angst verbunden. Ja, man hat geträumt davon, in meinem Fall, aber man hat es nicht thematisiert oder so. Und weil Sie gerade sagten, man redete früher nicht so viel darüber. Ich glaube, heute wird immer noch zu wenig über Ängste geredet, die jeder Mensch von uns hat. Ja. Und die Schüler natürlich, gerade in der Pubertät, in der Entwicklungsphase, auch erst erkennen vielleicht, auch sehen, davor habe ich Angst, diese Angst habe ich, sei es jetzt Angst vor der Prüfung, sei es Angst vor dem weiteren Leben, auch Schulabschluss und so, das sind ja alles so Einschnitte auch im Leben. Und drum können die Schüler da vielleicht sich ein bisschen identifizieren. Ich will nicht so die hundertprozentige Identifikation da herauslesen, weil da ist es dann doch zu fantastisch dann wieder, aber da kann man schon sich selbst ja reflektieren, inwiefern habe ich auch irgendeine Art Angst, habe ich irgendeine Person in meinem Leben, die mir Angst macht oder mit der ich ja eine negative Verbindung habe, und das kann Schüler dann schon beschäftigen.
Mhm. Ja, ja. Also man hat das Hoffmann ja immer übel genommen, dass er Angst thematisiert. Der große Heinrich Heine hat ja gesagt, Hoffmanns Werke seien ein Angstschrei in 20 Bänden. Also ein vergiftetes Lob, aber in Wirklichkeit war er natürlich auch ganz fasziniert.
Da kann man vielleicht sagen, Heine war ja eher der emotionale Typ in manchen Sachen und dann auch der kritische Typ. Aber er nimmt ja was vorweg, was heute oft gesagt wird, Angst ist kein guter Ratgeber, sagt man ja auch oft. Habe ich wirklich erst vor ein paar Tagen wieder gesehen, da ist was Wahres drin. Wenn ich mein Handeln, meine Entscheidungen zu stark durch Angst, die ich vor etwas habe, beeinflussen lasse, und das kann man schon auch erkennen. Eine Psychologin hat mir mal gesagt, die meisten Menschen rennen vor ihrer Angst davon. Sie gibt den Ratschlag, nimm deine Angst in den Arm und sagt zu ihr, hallo Angst, lass uns den Weg gemeinsam gehen. Das sagt Hoffmann natürlich nicht. Er macht erstmal Angst oder zeigt diese Angst, aber einen Weg damit umzugehen, ja, den kann man sich dann vielleicht selbst überlegen, wie der Protagonist oder seine Umgebung mit der ganzen Situation umgehen kann.
Ja, ganz bestimmt. Denn hier ist das Problem ja eine Verdrängung. Hätte es Nathanael geschafft oder hätte er auch Hilfe bekommen, es so zu leben, dass er seine Angst irgendwie integrieren kann in seinen Alltag und dass er damit leben kann, aber dass er versteht, die Angst ist nicht alles, er ist noch mehr als seine Angst, dann wäre die Geschichte vielleicht wirklich anders ausgegangen.
Und nehmen wir doch mal die Mutter, die ihn immer nur in ein anderes Zimmer hat, beziehungsweise weggedrängt hat, wenn der böse Sandmann zu Besuch kommt, was ja schon mal Angst erzeugt, wenn so eine Heimlichtuerei um etwas entsteht. Er weiß nicht, was der Vater macht. Der Vater stirbt dann eventuell durch die Hand dieses bösen Menschen. Aber die Mutter scheint ja mit Nathanael auch später nie über diese Problematik zu reden. Sie scheint ihn ja nie aufzuklären, was diese Besuche sollten. Also das kann ja auch in so einem Familiengefüge zu großen Problemen führen. Heute würden wir vielleicht beim Psychologen eine Familienaufstellung oder Ähnliches machen, um da mal reinzuleuchten. Mhm. Aber natürlich war es damals in einer Familie, innerhalb einer Familie auch nicht möglich oder üblich, über so etwas zu sprechen.
Ja, vielen Dank für dieses Gespräch über den Sandmann, der ja eine der berühmtesten Erzählungen von E.T.A. Hoffmann ist und ich glaube auch eine der komplexesten. Aber ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr beeindrucken lassen von der Fülle an Interpretationsmöglichkeiten, die es natürlich gibt, weil das haben wir ein bisschen angesprochen, dass in so viele Bereiche geht, dass es ja auch Soziologie, soziologische Studie, Psychologie, Familiendarstellungen und vieles mehr, sondern also man kann sich auch dieser Erzählung auch einfach nähern aus seiner persönlichen Perspektive. Das ist, glaube ich, das, was Hoffmann so sich auch wünschte.
Genau, und man kann Literatur einfach auch nur zum Spaß lesen. Man muss es ja nicht immer gleich interpretieren, wie wir es jetzt hier getan haben. Und es gibt immer viele Interpretationen. Es ist ja zum Glück auch in der Schule nicht mehr so, dass es nur die eine Interpretation gibt, und zwar die vom Lehrer, die richtig ist, sondern soweit man was begründen kann oder nachvollziehbar darlegen kann, das jeder von uns, und das ist auch gut so. Und zumindest als Bambergerin oder Bamberger sollte man Hoffmann irgendein Werk schon mal gelesen haben. Er begegnet uns überall. Ja, wenn man bedenkt, es wird ihm ja unterstellt, dass er Bamberg verlassen hat und Bamberg nicht in so guter Erinnerung behalten hat. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen drauf, aber es gibt ein E.T.A. Hoffmann Haus, es gibt ein Gymnasium, ein Theater, eine Statue, einen Platz dafür, dass er diese Stadt nicht gemocht hat. Vielleicht bleibt er uns doch in guter Erinnerung.
Ja, und er schreibt ja den Sandmann im Grunde von Bamberg kommend. Er war natürlich vorher noch in Dresden und in Leipzig und ist dann in Berlin 1816, wenn die Nachtstücke veröffentlicht werden, die, zu denen ja der Sandmann gehört, aber dazwischen liegen ja nur 2,5 Jahre. Das heißt, unter Umständen hat er diese Ideen auch mit hier entwickelt oder zumindest liegen hier auch die Grundlagen und die Grundlage seiner Ästhetik, wenn man so will.
Das Apfelweibler ist ja in Bamberg, vielleicht versteckt sich irgendwo auch hier ein Sandmann.
Ja, wir müssen nur weiter suchen.
Genau.
Herr Metzner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gern geschehen, danke schön.